Dann begrüße ich Sie recht herzlich zum neuen Semester. Ich freue mich, dass das Haus voll ist. Leider, wir haben ein klein wenig noch gebraucht, hier die Technik aufzubauen. Aber wir sehen auch gleich, dass natürlich im neuen Semester nicht alles so ist, wie es sein soll. Die Tafel scheint offenbar nicht richtig zu funktionieren oder zumindest ich bin zu doof, die da runter zu kurbeln. Aber wir fragen dann gleich den Hausmeister und vielleicht weiß der Rat, wie wir die aus dem Weg bringen können, damit Sie die Folien auch sehen, weil das wäre vielleicht schon mal ganz nützlich. Das ist die Veranstaltung Informatik 2, sehr nichtssagend. Ich werde gleich noch sagen, worum es in dieser Vorlesung geht. Vielleicht aber erst einmal noch vorher etwas Allgemeines. Zuerst einmal zur Vorlesung selbst. Das ist also das Modul Informatik 0003. Ich vermute, es ist ein Pflichtmodul für Informatikstudierende und für Wirtschaftsinformatikstudierende. Ist jemand hier, der nicht Informatik oder Wirtschaftsinformatik studiert? Was machen Sie? Games. Aber Sie müssen es nicht machen, oder? Sie sind natürlich trotzdem herzlich willkommen, denn hier ist es natürlich generell von allgemeinem Interesse und deswegen könnte sich ja auch sicherlich jemand anders dafür interessieren. Die Zeit haben Sie gesehen, das ist eine schmerzliche Sache. Freitagmorgens um 8.30 Uhr. Ich freue mich, dass Sie das nicht abgeschreckt hat. Im Winter ist zwar dann zu der Zeit noch relativ dunkel. Andererseits ist dann sowieso, kann man draußen nicht so viel machen, dann kann man auch in die Vorlesung gehen. Es gibt zu dieser Vorlesung eine Webseite. Diese Webseite, die hier angegeben ist, ist die Webseite bei uns. Ist natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd. Natürlich gibt es unglaublich viele Webseiten, wo man Informationen kriegt. Unsere Seite, dann gibt es eine Moodle-Seite, dann gibt es eine TUM-Online-Seite. Also im Zweifelsfalle schauen Sie immer auf alle Seiten und dann können Sie nichts verpassen. Den Hörsaal haben Sie auch gefunden, das ist hier auch vermerkt. Da brauchen wir auch nichts weiter zu sagen. Voraussetzungen. Also wir nehmen schon an, dass Sie ein bisschen vorher programmiert haben, was mehr oder weniger unvermeidlich ist, wenn Sie im dritten Semester angekommen sind. Und es ist auch nützlich, wenn Sie diskrete Strukturen gehört haben und die Stoffe da verinnerlicht haben. Hier, was auch vermutlich für Ihre Lebensplanung nicht unerheblich ist, ist die Frage, wann ist die Prüfung? Es gibt eine Klausur am Montag, den 22. Februar, den 20. Februar 17, noch in weiter Ferne, aber die Zeit rast schneller, als man denkt. Und dann eine Wiederholungsprüfung im April, und zwar am 7. April. Okay, können Sie sich schon mal vermerken, wobei wir natürlich immer dringend empfehlen, dass Sie in die Klausur gehen, und dann hätten Sie den April bis zum April frei. Vielleicht noch eines, das ist jetzt eine Neuerung. Wir hatten einen sehr netten Kurs in der Ferienakademie, wo wir versucht haben, ein System zu programmieren, das uns bei Vorlesungen hilft. Und zwar sollte es uns in der Hinsicht helfen, dass es die Möglichkeit einräumt, nicht nur in eine Richtung von uns zu Ihnen Informationen zu propagieren, sondern auch in umgekehrte Richtung. Wobei ich übrigens nicht ausschließen möchte, dass das die umgekehrte Richtung partiell schon jetzt funktioniert, nämlich zum Beispiel, indem sich jemand meldet. Bitte. Ja, Sie fragen die Tafel runter oder hoch. Ich kann die Tafel leider nicht bewegen. Das ist gegenwärtig. Deswegen muss man, das System können Sie aber trotzdem ahnen. Das System ist nicht das, was wir in der Ferienakademie gebaut haben. Wir haben versucht, so ein System zu bauen. Wir sind ziemlich weit gekommen, aber es war noch nicht ganz Produktionsqualität. Aber es gibt ein System, was ähnliche Funktionalität bietet. Das ist das System Tweetback. Und das hat eine Webseite, die ist hier unten angegeben. Das System ist entwickelt worden wohl an der Universität Rostock. Die TU hat das hier nur gespiegelt oder benutzt das ebenfalls. Das ist webbasiert. Sie machen das, Sie können daran teilnehmen, an diesem System, indem Sie auf diese Seite gehen. Und dann brauchen Sie einen Session Key oder eine Session ID. Und die kann ich jetzt mal gerade hier hinschreiben. Die gilt natürlich nur für heute. Und dann das nächste Mal bei jeder weiteren Aufzeichnung muss man dann eine andere, gibt es eine neue. Das ist dieses hier. Das geben Sie ein. Und dann stellen das System drei Funktionalitäten zur Verfügung. Einen Panik-Button. Wenn hier also etwas ganz schrecklich ist, dann Panik-Button drücken. Der wird dann, wenn das hinreichend, gibt es ein Panik-Level. Wenn das viele machen, dann steigt der Panik-Level. Das kann ich dann sehen. Und dann, wenn irgendwann mal der Panik-Level irgendwie überwältigend ist, dann muss ich dann notgedrungen reagieren. Ist der Panik schon groß?
Die
schon
Panik da? Noch nicht, aber die...
Es gibt auch, außerdem gibt es eine Chat-Wall, genau. Und dann hier nochmal diese Sache mit Can we lower the blackboard? Once again, we can't lower the blackboard, because the blackboard is kind of frozen.
Wenn man wegnimmt, kann man die Tafel bewegen. Was ist das für eine
Aussage? Den Tafelwischer wegnehmen?
Gibt uns jemand geheime Tricks?
Bitte, der diesen Trick kann, bitte vorkommen und sofort ausführen. Was denn? Ah. Also die Chatwall funktioniert offenbar. Ich habe die jetzt. Ich habe das noch nie benutzt. Ja, also insofern gibt's da irgendwelche komischen Effekte. Also es gibt auch niemanden, der das moderiert. Wenn viele Leute irgendetwas gut finden, dann ist das irgendwie höher gerankt. Und ich sehe das dann hier. Ich kann dann gelegentlich da drauf gucken und versuchen mit meinen kurzsichtigen Augen das zu entziffern.
Wir haben schon Pinguine, ich bin ja fasziniert.
Und darauf reagieren.
Dass der Pinguin überlebt hat, von Gatt bis hier. Es gibt ja, hast du schon das gesagt, mit dem
jetzt
Hochroten? Mit dem Hochroten hast du schon gesagt?
Ja, also nochmal, dieser Chatroom ist selbst moderiert, man kann da hochvoten oder runtervoten und offenbar die hochgevoteten Sachen, die sind dann weiter oben und genau. Und ich glaube, ich habe da auch so einen X, dass ich irgendwelche Sachen, die sich erledigt haben, wieder löschen kann. Vielleicht könnt ihr das auch löschen. Das wäre Feedback. Das versuchen wir mal und dann schauen wir mal, ob das hilfreich ist. Ich gehe jetzt mal auf die nächste Seite. Jetzt geht's zu den Übungen und dafür gebe ich jetzt mal an den Julian weiter.
Ja. Was ist das jetzt hier irgendwie so, glaube ich?
Genau.
Ja. Dann auch von mir nochmal, muss ich mich hier auch erstmal einfummeln, dann auch nochmal von mir, hallo. Also zu den Übungen. Wir haben zwei Semesterwochenstunden Übungen, das heißt, und die werden sich auf 23 Gruppen verteilen. Es wird euch vielleicht schon auffallen, das sind nicht gerade zu viele Gruppen für so viele Leute, wie ihr seid. Das heißt, das Problem ist, wir leiden an einem gewissen Tutorenmangel, und deswegen sind aktuell eben nur 23 Gruppen geplant. Wir sind noch stark in der Anwerbephase, dass wir da hoffentlich vielleicht noch die Servicequalität etwas erhöhen können. So, dann zur Anmeldung. Also die Anmeldung über zur Vorlesung ist auf TUM Online. Ich glaube, wenn wir das richtig gesehen haben, dann haben das die allermeisten von euch eh schon auch gemacht. Wichtig ist allerdings die Anmeldung für die Übungsgruppen. Also die Anmeldung zur Vorlesung, okay, das kann man machen oder nicht machen, aber die Anmeldung zu den Übungsgruppen, die ist entscheidend. Und zwar läuft die bis heute, weil heute ist schon Freitag und am Montag gehen schon die Übungsgruppen los und am Wochenende arbeiten wir selten und deswegen müsste das bis heute abgeschlossen werden. Also bitte heute auf diesen Link klicken irgendwann und dort an diesem Matching teilnehmen. Ja, das läuft heute bis 18 Uhr. Ja, es ist egal, in welcher Reihenfolge ihr euch da anmeldet, also ihr müsst es nicht unbedingt jetzt während der Vorlesung machen, aber irgendwann eben bis 18 Uhr. Dann wird das weiter so ablaufen, dass ihr nach 18 Uhr, vermutlich heute, wenn nicht irgendwas grob schief läuft, werdet ihr in TUM Online automatisch in irgendeiner Gruppe hinzugefügt. Also in einer von denen, die ihr angekreuzt habt. Wenn ihr keiner Gruppe zugewiesen werden konntet oder ihr vergessen habt, euch bis 18 Uhr anzumelden, kriegt ihr logischerweise keine Gruppe zugewiesen. In dieser Situation werden wir dann die Übungsgruppen öffnen in TUM Online. Das heißt, ihr könnt euch dann ab heute Abend vermutlich selbstständig in TUM Online in den Übungsgruppen einschreiben, also in einer Übungsgruppe, wo halt noch Platz ist. Okay? Genau. Also wichtig ist halt, dass ihr dann bis Montag, also bis Anfang nächster Woche euch in irgendeiner Übungsgruppe hinzugefügt habt, damit ihr dann auch gleich die Übung. Ah, ja. Okay, also generell ist es so, die Frage war, was ist denn, wenn man nur ganz wenig Timeslots hat, die passen zum Beispiel nur zwei. Also generell, erstmal so viele Timeslots, das ist die Bitte an alle, so viele Timeslots angeben wie irgendwie möglich, weil das erhöht dann auch die Chancen für diejenigen von euch, die vielleicht nur ganz wenige Timeslots haben, dass sie dann auch direkt einen zugewiesen bekommen. Wir haben bisher die Erfahrung gemacht, dass das meistens schon irgendwie aufgegangen ist, aber wenn das jetzt in einzelnen Fällen überhaupt nicht funktioniert, dann und ihr auch danach dann seht, okay, in der Gruppe, in die einzelnen Gruppen, in die ich könnte, die sind auch knapp bis oben hin voll, dann könnt ihr uns erstmal eine E-Mail schreiben, dass es sozusagen alles schiefgegangen ist und ihr das größte Problem habt. Und dann werden wir sehen, wie wir das lösen können. Also ich denke mal, wenn einzelne Slots völlig überlaufen sind, werden wir versuchen, irgendwie was gruppentechnisch zu schieben. Ansonsten kann man auch immer zu einer Gruppe hingehen, in der man nicht angemeldet ist. Man hat dann halt nicht einen Platz. Und wenn er halt da natürlich zu viele Leute ankommen, kann der Tutor irgendwann sagen, okay, das geht nicht mit so vielen Leuten. Aber im Großen und Ganzen, meistens kommen auch eben nicht alle, die angemeldet sind. Das heißt, also eigentlich sollte das schon irgendwie gehen. Okay? Aber lasst uns das wissen. Ich komme auch gleich nochmal ein bisschen zu Kommunikationswegen mit uns. Und zwar das erste ist also, der erste Kommunikationsweg, der ist mehr in die Richtung von uns zu euch. Das ist eben diese Moodle-Seite. Auf der Moodle-Seite sind wichtige Informationen zur Übung, zum Beispiel die Übungsblätter, Informationen zur Abgabe von Hausaufgaben und so weiter. Ja, also die Moodle-Seite ist für alle Übungsthemen wichtig. Und das Zweite ist, wir haben wieder ein Forum, wo ihr Fragen und Kommentare an uns richten könnt, und das ist dieses Piazza. Also wer letztes Semester GATT gehört hat, dem wird das schon sehr bekannt sein. Also wir tun uns das wieder an, aber also Folgendes. Wir würden euch bitten, also wir haben auch jetzt wieder anonyme Postings eingeschaltet. Ja, das heißt, wer jetzt irgendwie eine Frage zu einem Thema hat und vielleicht ein bisschen schüchtern ist und nicht seinen Namen verraten möchte, der kann wieder anonym posten. Allerdings dieses anonym Posten funktioniert nur, wenn man sich entsprechend auch verhält. Also seid bitte so nett und achtet und auch im Interesse eurer Kollegen. Also ihr könnt natürlich kritisieren, ihr könnt natürlich auch sagen, das Blatt war schlecht, dass diese Aufgabe, jene Aufgabe, das hat mir nicht gefallen und so weiter. Aber bitte seid nett untereinander. Nett untereinander wart ihr letztes Semester auch alle, aber seid insbesondere auch nett zu uns. Ja, also darum würden wir euch einfach bitten, ein respektvoller Umgang, so wie man auch persönlich miteinander reden würde, wenn man sich unterhält, so bitte auch in diesem Piazza verhalten, und dann können wir auch dieses anonyme Posting anlassen, und das ist, glaube ich, dann das Beste für uns alle. Gibt's zu diesem Punkt schon mal noch weitere Fragen? Wie sieht's denn hier aus?
Du bist ziemlich hochgebotet.
Ja, aber in keiner positiven Art und Weise.
Ich glaube, das ist positiv gemeint.
Also ich sehe, ihr habt mich alle nicht lieb, aber gut. Dann weiter. Bearbeitung der Übungsblätter. Was ist da in der Richtung? Ach, aber jetzt ist sie weg. Ach, da ist sie wieder. Ja. Wie bitte? Also nach der Website steht, dass Moodle erst nach dem Matching. Ja. Also Moodle ist, kann sein, dass wir nachher noch diesen Gastzugang öffnen, weil da hat uns auch ein Schülerstudent gefragt. Also Aber theoretisch wahrscheinlich, aber es ist jetzt auch nicht wichtig. Also wir wissen, dass ihr noch keinen Zugang zu Moodle habt und deswegen ist insbesondere auch der Link zum Matching, also alles, was ihr heute wissen müsst, ist auch auf der Vorlesungswebseite verlinkt. Gut. Dann die Übung. Die Bearbeitung ist freiwillig, aber eben sehr empfehlenswert. Es wird theoretische Aufgaben geben, es wird Programmieraufgaben geben. Also es würde dann in der Vorlesung um OCaml gehen und entsprechend wird es dann in OCaml Programmieraufgaben geben. Aha. Ja, okay, die Stimmung steigt für mich, ja. Also es ist... Ja, also anhand dessen machen wir dann, also wenn das Vote Kick Julian zu weit oben ist, dann werden die Hausaufgaben dann über 1000 Zeilen lang und ansonsten werden sie weniger als 1000 Zeilen lang. So, dann es gibt für jedes Übungsblatt Punkte. Aus diesen Punkten wird sich zum Schluss ein Bonus ergeben. Generell wird die soll die Herangehensweise oder ist es so geplant, dass wir wollen, dass ihr euch bemüht, dass ihr Hausaufgaben tatsächlich bearbeitet. Das heißt, die Tutoren sind nicht angewiesen zu sagen, okay, ihr habt eine Kleinigkeit irgendwie falsch gemacht, dann gibt's mal gleich 0 Punkte, sondern sich danach die Bewertung danach zu richten, ob ihr das wirklich sozusagen euch versucht habt, das zu machen, weil es geht ja darum, es ist ja noch während der Übung, das ist die Übungsphase, da muss man das noch nicht alles können, da kann man noch Fehler machen, das wissen wir, dafür hat man ja die Übung und danach das Tutorium, wo man sich sozusagen das Ganze nochmal vertiefen kann und so weiter. Also uns ist besonders wichtig, dass ihr diese Übungen bearbeitet und das ist eigentlich auch, wofür es diesen Bonus gibt, also dass ihr euch mit dem Stoff auseinandergesetzt habt und das probiert habt. So, wichtig ist, Hausaufgaben sind selbstständig anzufertigen. Ja, also wie gesagt, es ist nicht so schlimm, wenn irgendwas noch nicht richtig ist, nicht vollständig richtig ist, aber bitte nicht die Hausaufgabe vom nettesten Kollegen oder vom kompetentesten Kollegen abgeben, sondern eben die eigene. Ja. Und den Bonus wird es mit 2/3 der Gesamtpunktzahl geben, eben auch hier noch wieder, das soll schon auch erreichbar sein. Ja, also das werden wir uns bemühen. Dazu Fragen? Nein.
Vielleicht noch eines. Ein Punkt ist ja auch immer wieder, es steht hier auf der Folie, aber es ist vielleicht wert, das nochmal zu wiederholen, explizit zu machen, der Bonus gilt für die Klausur und er gilt auch für die Nachklausur, aber er gilt natürlich nicht für die nächsten Jahre, das ist klar. Das heißt, man sollte entweder Klausur oder Nachklausur bestehen. Okay, ist da noch was?
Nee, jetzt sowieso zu dir weiter.
So, dann danke an Julian und dich, der du auch gekommen bist, als Teil der Übungsgruppenleitung.
Genau, ganz vergessen, den müssen wir gleich nochmal vorstellen. Also, ich bin der Julian und er ist auch der Julian.
Einfach zu merken. Okay, damit hätten wir das Organisatorische von unserer Seite erst einmal geschafft. Ich werde versuchen, ab und zu mal darüber zu gucken, aber wie gesagt, ich kann nicht versprechen, dass ich ständig in dem Chatroom bin, sonst kommen wir hier auch nicht voran. Dann würde ich jetzt, denke ich, schauen wir uns jetzt an, was gibt's in der Vorlesung selbst. Und in die Vorlesung selbst handelt, das ist jetzt vielleicht auch keine so super große Überraschung, weil das steht in der Modulbeschreibung mehr oder weniger drin. Es geht um 2 Themen. Einerseits um die funktionale Programmierung. Und da haben wir die Programmiersprache OCaml gewählt. Jetzt gibt es natürlich einige von Ihnen, die bereits funktional programmieren und Haskell machen und sind jetzt vielleicht unglücklich, dass wir OCaml nehmen. Aber ich denke mal, wir betrachten gewissermaßen das Kernfragment von einer funktionalen Sprache. Und das ist bis auf ein bisschen Syntax im Wesentlichen bei Haskell auch nicht so viel anders. Also bitte nicht traurig sein. Deswegen, und das andere Thema, womit wir jetzt auch anfangen werden, ist Korrektheit von Programmen.
Und das sieht jetzt so aus, als ob das zwei Themen sind, die absolut verschieden sind. So wie sie zumindest ein Stück weit, wie sie hier vorkommen werden, werden sie auch verhältnismäßig verschieden sein. Es gibt aber trotzdem einen geheimen Zusammenhang, und der besteht darin, dass die Systeme, die sich mit der Korrektheit von Programmen, der Fehlerfreiheit von Programmen beschäftigen, dass die natürlich selbst nach Möglichkeit keine Fehler enthalten sollten. Das jetzt klingt vielleicht irgendwie auch banal, aber ist natürlich schwierig, weil Sie wissen, große Stücke Software haben im Allgemeinen Fehler und sind nicht fehlerfrei. Das heißt, man muss da besondere Sorgfalt walten lassen, und man benutzt deshalb da Programmiersprachen, in denen die einen dabei helfen, Fehler zu vermeiden. Und funktionale Programmiersprachen sind in dieser Hinsicht besser oder haben sich in dieser Hinsicht sehr bewährt, dass man in ihnen eine ganze Reihe von ansonsten üblichen Fehlern vermeiden kann. Und deswegen ist eine Hauptanwendung von funktionalen Programmiersprachen die Implementierung von Systemen, die sich mit der Korrektheit von Programmen beschäftigen. Deswegen die beiden Themen in dieser Vorlesung. Gibt es hierzu schon mal direkt eine Frage oder eine Panik?
Ich habe eine Frage, die ist vielleicht wichtig, und zwar, wo die Slides sind. Also die Slides werden wir nachher, denke ich mal,
hochladen. Okay, also die Slides kommen natürlich auch online. Es ist auch eine Version der Slides, die habe ich dem Manuel weitergegeben. Ich nehme an, es gibt auch irgendeine Art von gedruckter Form, die man bei der Fachschaft erwerben kann. Okay, wenn es jetzt hier zu diesem allgemeinen Punkt keine Fragen mehr gibt, dann schauen wir uns ein wenig das erste Thema an und versuchen uns damit anzufreunden. Was ist überhaupt das Problem? Denn eigentlich sind wir ja alle super geniale Programmiererinnen und Programmierer. Wir machen natürlich überhaupt keine Fehler. Aber abgesehen davon, die Welt besteht nicht aus so genialen Leuten wie Sie und mich. Und der normale Programmierer macht Fehler. Und wahrscheinlich, jetzt wenn Sie ganz ehrlich sind, müssen Sie zugestehen, dass Ihnen das auch schon passiert ist. Man hat eine gewisse Vorstellung und dann schreibt man da so irgendwas hin, und dann im ersten Anlauf ist immer alles falsch. Und man ist schon mal froh, wenn das Programm kompiliert, dann ist man schon ein Stückchen weiter. Aber leider, der Compiler hat auch schon gewisse Hilfsmittel, um uns dabei bei der Auffindung von ganz besonders hässlichen und banalen Fehlern zu helfen. Was macht der Compiler? Gibt es da irgendeine Meinung? Nichts? Im Chatroom nichts? Auch sonst nichts? Wie hilft uns der Compiler denn eigentlich bei der Fehlersuche? Syntax ist eines, es gibt noch mehr. Ein Compiler ist meistens noch ein bisschen schlauer. Genau, Type-Checking, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Diese Typsysteme haben die Leute irgendwann mal in Programmiersprachen eingeführt, weil sich herausgestellt hat, dass viele Fehler von so einer Typsorte sind. Was weiß ich, man schreibt irgendwas in eine Klasse A, denkt an einer anderen Stelle, man hätte eher ein Objekt von einer Klasse A, aber in Wirklichkeit ist es natürlich die Klasse B, und dann funktioniert natürlich alles nicht. Und der Type-Checker überprüft, dass es dann bei Java eben, dass das hoffentlich da richtig gehandhabt wird. Also Syntaxüberprüfung, Type-Checking, das sind Hilfen, die uns der Compiler bietet, um bestimmte ganz häufige Fehler zu vermeiden. Aber natürlich ist es wie immer so, wenn was durch den Compiler durchgeht, dann heißt das nicht, dass es fehlerfrei ist, sondern es heißt, dass der Fehler tiefer liegt und dass man ein bisschen genauer suchen muss. Und tatsächlich ist es halt auch so, dass Programmierfehler beliebig teuer sind. Ich glaube, ich brauche Ihnen da nicht die beliebten Beispiele, oder sagen wir mal so, beliebig teuer sein können. Ja, ich brauche Ihnen da nicht die Standardbeispiele aufzuführen, von denen Sie aber sicherlich schon gehört haben. Irgendwelche Raketen explodieren kurz nach dem Start und Satelliten im Wert von Hunderten von Millionen Euro verglühen in der Atmosphäre. Das ist eine Sache, aber es gibt andere von dieser Sorte ebenfalls, die einerseits sehr teuer sind, und andere Sorten von Fehlern sind halt sogar lebensgefährlich. Ja. Und die möchte man vermeiden. Wobei ich jetzt übrigens noch einmal in dieser Hinsicht auch noch sagen möchte, es gibt, man muss sich ein klein wenig, kann man sich fragen, immer, Wie teuer ist ein Fehler? So, die Betonung liegt auf teuer. Und wenn es gibt Anwendungen, die sind nicht so kritisch, und wenn da ein Fehler auftaucht, dann stürzt halt einfach das Programm ab und man startet es neu. Und dann in so einer Anwendung kriegt man dann vielleicht sogar ein Feedback von dem Benutzer und dann irgendwann mal nimmt man diese Rückmeldungen zieht die in Betracht und verbessert die Software. Da hat man sozusagen die Unzufriedenheit des Kunden, das ist das Äquivalent zu einem Fehler. In anderen Situationen, wie vorhin geschildert, ist es so, dass eben ein Fehler was ganz anderes macht, nämlich einen Schaden anrichtet. Und diese Schaden können natürlich unterschiedlich groß sein. Ja. Und insofern ist natürlich auch wird man nicht in jedes System den gleichen Aufwand hineinstecken, um den letzten Fehler rauszukriegen. Ja. Der Anspruch sollte natürlich sein, so fehlerfreie Software wie möglich zu machen. Aber wenn man realistisch ist, gibt es eben unterschiedliche Level der Verlässlichkeit, die eine Software haben sollte, und entsprechend viel Energie wird man da hineinstecken, und in manche Software muss man halt unheimlich viel Energie hineinstecken, weil es da auf alles ankommt. Ja? Und jetzt können wir uns natürlich fragen, was haben wir denn für Möglichkeiten, um diese Fehler nach Möglichkeit entweder in den Griff zu kriegen oder gar keine erst zu machen. Und hier gibt es natürlich eine ganze Reihe von Ansätzen, und es ist nicht so, dass ich jedes Programm verifizieren muss. Also das ist eine Illusion, das wird man nicht tun, aber man kann eine ganze Reihe von Ansätzen verfolgen, und eine ganze Reihe von Ansätzen werden auch bereits verfolgt. Also das allererste ist natürlich, dass man während der Entwicklung der Software einfach ein vernünftiges Verfahren hat und sorgfältig vorgeht. Und dazu gehört eben zum Beispiel, dass man, bevor man irgendetwas zum Release bringt, dass man das vorher eben zum Beispiel checken lässt. Wir haben da, ich möchte jetzt nicht aus unseren kleinen Erfahrungen mit Softwareprojekten plaudern, aber alleine, man kann den Softwareentwicklungsprozess so aufsetzen, dass man eben nicht alles direkt irgendwie an den Kunden ausliefert, sondern vorher Code-Reviews macht und sonstige Dinge einbaut, sonstige Hürden einbaut, die Qualität der Software überprüfen. Ja, das ist also etwas, was man machen kann. Ein anderer wesentlicher Punkt, und den kennen Sie schon, das ist jetzt überhaupt keine Neuigkeit, ich erwähne das hier nur, um Ihnen zu sagen, um Sie daran zu erinnern, dass es sowas gibt, dass man systematisch Software testet. Eine Software, die nicht gelaufen ist, selbst wenn ich mich sonst wie überzeugt habe auf dem Papier, dass sie funktioniert, wenn ich sie nie ausprobiert habe, dann funktioniert sie wahrscheinlich trotzdem nicht. Also ich muss sie zumindest irgendwie mal sinnvoll ausprobiert haben. Und da gibt es eben auch Methoden aus dem Software Engineering, die einem in dieser Hinsicht helfen. Erinnere Sie nur an solche, es gibt sogar Positionen bei den Software-Ingenieuren, die sagen, man schreibt überhaupt zuallererst mal die Tests und dann fängt man überhaupt erst an, irgendeine Zeile zu programmieren. Und benutzt sozusagen die Tests als Art Spezifikation, die zu erfüllen ist. Ist natürlich auch ein bisschen problematisch, dann erfüllt die Software genau die Tests und sonst nichts, und das ist dann vielleicht ein bisschen zu wenig. Also kann man, sind Tests gut, aber möglicherweise auch in ihrer zu irgendeinem Zeitpunkt nicht ausreichend. Und ein Punkt, wo das vielleicht ganz besonders heimtückisch ist mit dem Testen, ist, diese Erfahrung haben Sie vielleicht auch schon gemacht, dann, wenn Ihre Software nicht aus einem monolithischen, sequentiellen Stück Code besteht, sondern aus mehreren Komponenten, die irgendwie interagieren. Und dann gibt es das Verhalten, wie die alle Möglichkeiten des Verhaltens, des Zusammenspielens der Komponenten, der einzelnen Threads, Tasks, abzuprüfen mit Tests ist möglicherweise nicht leicht oder gar nicht möglich. Und an diesen Stellen hilft ein etwas formaleres Vorgehen, beziehungsweise im Extremfall, wenn es wirklich um Hauen und Stechen geht, eben so etwas wie Verifikation. Das heißt, ein mathematischer Beweis, dass die Software das tut, was sie tun soll. Und ein Hilfsmittel, was man bei diesen bei diesen formalen Beweisen benutzt, aber die man auch benutzen kann, wenn man, ich möchte jetzt mal sagen, semiformal Software entwickelt. Das sind so Zusicherungen. Und das ist insofern auch eine Art heilsame Methode. Man hat ein Programm und man überlegt sich, was tut denn dieses Programm? Okay, das ist sowieso immer heilsam, aber dann möchte man vielleicht wissen, ich habe hier so eine komische Programmstelle. Wenn ich da hinkomme, was gilt denn da? Was ist denn da? Was steht denn in den Datenstrukturen drin? Was ist denn mit dieser Variable x? Hat die einen Wert oder ist die null? Ja? Das sind so Fragen, die man sich stellt und die man vielleicht gewissermaßen zu der eigenen Versicherung und zur Versicherung von anderen, die den Code anschauen, an so einem Programmpunkt, so eine Eigenschaft, die man identifiziert und die einem hilft, das Programm zu verstehen. Und natürlich sollte so eine Zusicherung, die man natürlich an irgendeinen Programmpunkt dran klebt, die sollte natürlich auch gelten. Ja, also ich kann nicht sagen, an diesem Programmpunkt, wenn ich da hinkomme, ist x immer 0 oder ist immer verschieden von 0. Das ist vielleicht eine kühne Behauptung und die ist ja natürlich durch nichts. Zuerst einmal, wenn ich das einfach nur zusichere, ich kann alles hinschreiben und in Kommentar vielleicht sogar, dann die Kommentare sind oft das Lustigste. Die können wahr sein oder auch nicht. Ich meine, was mache ich da? Ich meine, und an der Stelle gibt es zumindest ein bisschen rudimentäre Unterstützung, zum Beispiel in Java. Ich glaube, das hat wie Frau Brüggemann-Klein mit Ihnen auch ein wenig besprochen. Da gibt es zum Beispiel das Konzept von diesen Zusicherungen, von diesem Assert-Statement, das man in ein Programm einstreuen kann. Also hier zum Beispiel habe ich in dieses GGT-Programm ein Assert hier hinten eingestreut und indem ich behaupte, also ich versuche jetzt sozusagen mit Worten zu sagen, was das jetzt eigentlich meint. Ich habe davor eine Schleife, die Schleife wird durchlaufen, die Schleifenbedingung ist x ungleich y und das heißt, wenn x ungleich von y ist, gehe ich in die Schleife hinein und ich behaupte deshalb jetzt, wenn die Schleife verlassen wird, dann ist x gleich y. Da kommt uns eine sinnvolle Eigenschaft vor und wie eine sinnvolle Eigenschaft vor und dann kann man diese Bedingung, x ist gleich, hat den gleichen Wert wie y, das kann man da als Assert einfügen in das Programm. Was passiert dann damit, wenn ich das da in so ein Java-Programm reinschreibe? Ich schaue mal kurz hier hin. Aha, Kranz wird immer noch geliebt. Und was passiert, wenn ich das da reinschreibe? Was macht der Compiler damit? Er beschwert sich nicht. Und was macht das? Das heißt, das kann ich einfach, das ist ein legales Java. Was passiert, wenn ich dann das ausführe, indem ich Java aufrufe? Java in diesem Falle GGT oder ja GGT. Was würde dann passieren? Genau. Also wenn ich einfach normal das mit Java, mit das Java Laufzeitsystem mit dem Kommando Java zum Beispiel aufrufe und das Ding laufen lasse, dann passiert erstaunlicherweise gar nichts. In diesem Falle ist ja auch die Behauptung richtig, also insofern ist das vielleicht nicht verwunderlich, aber selbst wenn ich jetzt hier an dieser Stelle ungleich schreiben würde, würde nichts passieren, weil das normale, wenn ich die normale Laufzeit Umgebung, das normale Java-Ding aufrufe, passiert einfach, werden die ignoriert. Und ich muss, wie Sie da hinten richtig gesagt haben, ich muss eine bestimmte Option noch zusätzlich mitgeben und dann wird das Java-System diese Asserts berücksichtigen. Und das heißt, die Bedingungen, die da in dem das Argument dieser, wenn Sie so wollen, dieser Methode wird dann ausgewertet. Das Argument ist vom Typ bool, das ist ein boolscher Ausdruck, der wird ausgewertet, wenn da true rauskommt, ist alles gut, wenn da false rauskommt, dann wird ein Error geworfen, und zwar ein Assertion Error. Und weil es ein Error, erinnern Sie sich, Errors braucht man, so wie Runtime Exceptions, braucht man nicht zu deklarieren, deswegen kann man Asserts überall einstreuen in das Programm, ohne das irgendwo in Methodenköpfen aufführen zu müssen. Und das führt dann allerdings zu einem, wenn die da falls, als in der Bedingung herauskommt, einfach zum Programmabbruch. Aber es gibt eine nette Fehlermeldung, Assertion Error. Okay, das haben Sie vielleicht schon gesehen. Damit kann man überprüfen, ob, wenn bei dieser, bei einer konkreten Ausführung die Bedingung, die wir angenommen haben, dass sie erfüllt ist, tatsächlich erfüllt ist. Und wenn sie nicht erfüllt ist, kriegen wir eben den Assertion Error. Okay. Und ja, wobei jetzt hier, das ist natürlich jetzt wieder mal wie immer, das ist natürlich irgendwie fürchterlich, wenn sobald Sie in irgendeine Vorlesung gehen und dann kriegen Sie sofort gute Ratschläge fürs Leben. Und hier ist natürlich auch sofort wieder ein guter Ratschlag fürs Leben. Das ist hier natürlich irgendwie einfach nur ein Ausdruck, der ausgewertet wird. Und der Ausdruck, der könnte einfach eine Eigenschaft abprüfen, aber der könnte natürlich auch selbst wieder Methodenaufrufe enthalten. Der könnte einfach das ganze Programm durcheinander würfeln. Und das heißt, man könnte da eigentlich alles machen. Und das ist natürlich aber nicht im Sinne des Erfinders. Diese Asserts sollten, das wäre jetzt sozusagen die Idee dahinter, die sollten den Programmzustand überprüfen, aber nicht verändern. Das heißt, sie sollten darauf achten, dass alles, was sie da tun, ihren Zustand nicht verändert. Und natürlich, wenn Sie fragen, ob irgendeine Variable null ist oder nicht null ist, da haben Sie keinen Kummer. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben eben doch eine komplizierte Datenstruktur aufgebaut und dann müssen Sie da drin herumlaufen, um irgendeine Eigenschaft zu überprüfen. Also zum Beispiel, ist eine Liste sortiert? Dann müssen Sie natürlich diese Liste entlang laufen. Und wie laufen Sie diese Liste entlang? Ja, und das könnte schon sein, dass Sie dabei die Struktur möglicherweise sogar verändern, einfach nur, um überall in dieser Datenstruktur hinzukommen. Ist natürlich schlecht, wenn dann dadurch die Datenstruktur nachher anders aussieht als vorher, weil dann das Verhalten mit Asserts und ohne Asserts unterschiedlich sein kann. Das wollen wir nicht haben. Also das sollte man nicht haben. Das ist irgendwie verwirrt uns einfach noch mehr, als wir sowieso schon verwirrt sind. Also sollten Sie hier, wenn Sie mit Asserts arbeiten, dass Ihr System so vorbereiten, dass das mit den Asserts auch gut klappt. Das heißt, Sie sollten zu jeder Datenstruktur so Inspektor-Datenklassen haben entsprechende Methoden, die die Datenstruktur gewissermaßen von außen besichtigen und die Eigenschaften, die Sie interessieren, überprüfen. Ja, das wäre sozusagen die Methode, die man hier einsetzen kann. Das möchte ich nicht. Das kann man machen. Natürlich kann man hier in diesem Fall immer nur eine spezielle Ausführung des Programms überprüfen und man kann natürlich niemals mit diesem Verfahren alle möglichen Ausführungen, dass keine Ausführung irgendwie ein Problem liefert, sicherstellen und auch ist also insofern ist es eine gute Methode, aber auch nur eine partiell anwendbare Methode. Und deswegen wollen wir uns jetzt im weiteren ersten Verlauf mit systematischen Methoden beschäftigen, die nicht darauf basieren, dass wir halt ein paar Testläufe machen, sondern die eben das Programmverhalten als Ganzes betrachten lassen. Ich schaue mal hier hoch. Ist jetzt mein Rechner hat hier schon sich verabschiedet. Okay. Sie haben sich gut. Also und diese Methoden, das systematische Vorgehen, das ich Ihnen hier vorstellen werde, geht auf Floyd zurück, der leider schon vor ein paar Jahren gestorben ist. Der hat auch noch viele andere interessante Dinge gemacht. Erinnern Sie sich vielleicht an Floyd Warshall oder solche Algorithmen, die gehen ebenfalls auf ihn zurück. Und natürlich ist eines von den Schwierigkeiten, wenn Sie ein System aufsetzen wollen, das nachweist, dass ein Programm tatsächlich das Richtige ist. Eine von den Schwierigkeiten ist, dass solche Programme typischerweise in realen Programmiersprachen geschrieben sind, wie zum Beispiel Java oder C oder ich weiß nicht, JavaScript, irgendwas. Und diese Programmiersprachen sind groß, haben viele Phänomene, viele Features, die Programmierer mit gerne benutzen, und das macht die Sache ein wenig unübersichtlich, und sie müssen ihre Methoden zur Verifikation müssen im Prinzip mit allen Phänomenen der die Programmiersprache dem Programmierer anbietet, umgehen können. Was also einerseits ist für den Programmierer, ist es toll, wenn die Programmiersprache viel Service bietet, für den Verifizierer ist es natürlich eine Pein, weil der muss mit allen diesen Dingen irgendwie eine Antwort wissen darauf. Wir wollen hier uns aber natürlich, Pein ist leider nicht ganz zu vermeiden, aber wir wollen natürlich die Pein so klein wie möglich halten, und deswegen werden wir nicht die größtmögliche, komplizierteste Programmiersprache der Welt betrachten, sondern die einfachstmögliche, einfach um die Prinzipien kennenzulernen. Und wenn Sie richtige umfassende Programmiersprachen betrachten wollen, dann an der Stelle wird man auch nicht mehr mit der Hand vorgehen, sondern da wird man eben auf Unterstützung von Systemen, wird man Systeme benutzen, die einem dabei helfen. Und die Sprache, die wir hier benutzen, ist gewissermaßen das kleinstmögliche, was mir eingefallen ist, und das ist dieses sogenannte Mini-Java, ein kleiner Subset von Java. Da gibt es allerdings nur eine Methode, das ist diese Methode main. Es gibt keine Datenstrukturen, sondern nur Variablen. Und diese Variablen sind auch alle nur vom Typ int. Macht die Sache auch wieder einfach. Und dann als Programmierkonstrukte gibt es keine Methodenaufrufe und auch nichts, sondern nur while-Schleifen und ifs. Okay, das ist das Mindeste, was man so braucht, um überhaupt irgendwas programmieren zu können. Es gibt natürlich noch Input und Output, so Read und Write oder sowas, die wir uns spendieren, aber die haben dann für die Verifikation, sind die dann eher auch Read ist schon erheblich, aber Write hat keinen besonderen Effekt. Das kommuniziert ja nur mit der Außenwelt, aber ändert den Programmzustand nicht. Okay, so das ist jetzt die Sprache, die wir betrachten. Da machen wir uns das Leben so leicht wie möglich, weil wir daran interessiert sind, die Prinzipien kennenzulernen. Und jetzt ist die Frage, wie sehen die Prinzipien aus? Wie gehen wir vor? Und wir versuchen, und die Idee ist, im Prinzip das, was wir jetzt auch mit diesen Asserts gemacht haben, das einfach systematisch zu machen. Das heißt, wir schauen uns das Programm an und fragen uns, was gilt denn da eigentlich? Und was wollen wir haben, das gilt, ja? Und solche Aussagen werden wir an einen Programmpunkt dran kleben. Das ist dann eine Zusicherung, dass an diesem Programmpunkt, immer wenn der erreicht wird, erwarten wir, dass diese Eigenschaft erfüllt ist. Und jetzt können wir das an einen Programmpunkt dran schreiben, dann haben wir die Aufgabe nachzuweisen, dass immer wenn ich da hinkomme, ja, dann gilt das. Das ist natürlich, sind wir da ziemlich im Regen gelassen, und das Problem ist vielleicht für uns zu schwer. Deswegen machen wir die umgekehrte Strategie. Wir schreiben nicht nur an einen Programmpunkt, sondern an jeden Programmpunkt schreiben wir dran, was wir meinen, was da gilt. Ja? Und dann haben wir jetzt ganz viele Zusicherungen überall im Programm stehen, und dann bleibt dann nur noch die Aufgabe, dass alle stimmen. Okay, sagen Sie, vorher hatte ich nur eine Zusicherung, jetzt habe ich auf plötzlich 1000. Ist es einfacher geworden? Naja, jetzt brauche ich sozusagen nur noch nachweisen, dass die zusammenpassen. Das heißt, wenn ich von einem Programmpunkt zum nächsten übergehe, dass es dann passt. Und das heißt, kann ich sozusagen annehmen, an dem einen Programmpunkt gilt ja schon das, was da steht, und muss nur noch daraus folgern, dass es dann am nächsten Programmpunkt das andere gilt. Ja, das macht dann, ich muss zwar mehr Zusicherungen hinschreiben, aber die Arbeit, die ich habe, danach, um zu beweisen, dass das Ganze stimmt, ist kleiner geworden. Ja, also die Frage ist jetzt, das ist eine gute Frage, was ist jetzt hier passiert? Die Frage ist, ich habe das jetzt so einfach gesagt, ich schreibe überall die Zusicherungen hin, und Sie fragen sehr berechtigt, okay, ist das denn ausreichend, was ich hingeschrieben habe, oder ist es zu viel? Es könnte ja auch sein, dass ich einfach zu viel sage, ist natürlich alles toll, aber in Wirklichkeit interessiert es mich gar nicht, ich will ja nur wissen, ob x gleich y am Ende ist, und dazu brauche ich diese ganzen anderen Zusicherungen nicht. Das ist wahr. Da kann man, wenn man zu viel hinschreibt, macht man sich das Leben schwer. Und die Kunst auf irgendeine Art und Weise ist, dass man genau das Nötige hinschreibt. Und das ist tatsächlich ein bisschen Erfahrung. Und man sollte deshalb auch nicht einfach blind die solche Zusicherungen hinschreiben, sondern mit educated guessing. Auf irgendeine Weise, wir werden am Beispiel sehen, wie man dann später auch die Anzahl der Zusicherungen, die man überhaupt da an den Programmpunkten hinschreibt, minimiert. Dass man meinetwegen an eine Stelle etwas hinschreibt und dann für viele Stellen automatisch findet, was man da hinschreiben muss und dann nur an einigen Stellen weiter dann irgendwie educated guessing machen muss. Und das ist dann letztendlich, so gehen dann letztendlich auch diese halbautomatischen Tools vor, die auf diese Art und Weise dann solche, die Invarianten generieren. Aber das ist natürlich ein guter Punkt, wo kommen diese Zusicherungen her? Und tendenziell gesehen, jetzt wieder vom Standpunkt der theoretischen Informatik, ist es natürlich nicht, da ist nichts entscheidbar und das ist auch nicht berechenbar. Und deswegen ist hier tatsächlich die Intuition gefragt. Wobei man sagen muss, die Programme, die man verifiziert, sind nicht so, dass man da immer eine Turing-Maschine reinkodiert, für die man Invarianten suchen muss, sondern das sind Programme, die wir uns ausgedacht haben. Und wir haben eine Vision im Kopf, was gelten soll. Und diese Vision, die wir beim Design des Programms haben, die kann man auch formalisieren. Und das ist dann typischerweise die Invariante, die man braucht. Also wir haben eine Idee, warum stimmt das denn? Und das muss man dann formalisieren. Jetzt an dieser Stelle habe ich auch schon gesagt, wir schreiben diese Zusicherungen hin. Die Frage ist natürlich jetzt, wie schreiben wir die hin? Und jetzt kommt etwas, was vielleicht Sie auch sofort den Paniklevel erhöht, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Aber hier, ich glaube, irgendwie tut sich da nichts. Da meldet sich immer ein Skript, dass es zu Ende ist oder so. Ich weiß nicht genau, ob die Chatwall zusammengestürzt ist. Was man hier benötigt, um diese Zusicherungen hinzuschreiben, man könnte natürlich auch natürlich sprachlich sagen, ich meine, das gilt, oder ich schreibe einfach hin, ja, hier ist alles in Ordnung noch. Das sind natürlich dann so Aussagen, die sind als Kommentar nützlich, aber mit denen können wir nichts anfangen. Wenn wir mit denen etwas anfangen können, müssen wir auf irgendeine Art und Weise formalisieren und sozusagen die Königsdisziplin der Formalisierung ist natürlich die Logik und deswegen wird man das, was man als Zusicherungen hinschreibt, mit einer Formel hinschreiben. Und das ist natürlich dann wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber in dieser Hinsicht sind Informatikstudierende an der TU München natürlich gut aufgestellt, weil sie haben diskrete Strukturen gehabt. Und da wird mit Formeln hantiert und solche, hier sehen Sie jetzt, dass das gelegentlich nützlich ist, nämlich hier können Sie diese Zusicherungen mit solchen Formeln hinschreiben. Und auch tatsächlich solche Systeme wie zum Beispiel OCL oder so, für Java, die es erlauben, Ihnen solche Sachen hinzuschreiben, benutzen einen Formalismus, der ist letztendlich auch sowas Ähnliches wie Logik. Und wenn ich auf diese Weise formalisiert habe, was an den Programmpunkten gilt, dann kann ich versuchen zu argumentieren, dass aus der Eigenschaft, aus der Zusicherung an dem einen Punkt, die Eigenschaft, die ich erwarte an dem anderen Punkt, dass die daraus folgt. Und diese, wenn Sie so wollen, die höchste Kunst der Argumentation, die man sich vorstellen kann, ist ein Beweis. Ja, denn Sie erinnern sich, die Logik ist eine Unterdisziplin ursprünglich der Rhetorik. Ja, der Herr Aristoteles, der hat das als Unterdisziplin der Rhetorik erfunden. Und warum? Weil er wollte sozusagen Argumentationsweisen haben, die hieb- und stichfest sind, die niemand anzweifeln kann. Und da hat er eben so Regeln aufgestellt. Und diese Regeln sind nichts anderes als mathematische Beweisregeln. Wenn Sie etwas bewiesen haben, dann kann irgendjemand noch so irgendwie, und das ist wirklich, die haben das richtig gemacht, dann kann jemand argumentieren, was er will. Der Beweis ist der Beweis. Und das ist ein unwiderlegbares Argument. Und ich meine, wenn Sie an einen Kunden denken, dann ist der vielleicht manchmal auch misstrauisch und mit einem Beweis können Sie ihn vielleicht überzeugen, wenn Sie ihm den Beweis erklären können. Ich werde Ihnen jetzt hier nicht auf zwei Folien die gesamte Logik anbieten können. Was hier sozusagen hier nochmal steht, ist einige Erinnerungen das Gefühl oder den Geschmack, den man da hat. Und diese Art von Aussagen, das sind diejenigen, die sich sozusagen noch, mit denen sich der Aristoteles als Beispiele in seiner Rhetorik wohl beschäftigt hat. Die solche Aussagen, die man natürlich so natürlich sprachlich macht, würde man dann formalisieren mit solchen merkwürdigen Phänomenen wie man hat solche logischen Operatoren wie Implikationen, man hat solche Dinger da, das sind diese Allquantoren, das heißt für alle x gilt irgendetwas, und man hat solche Prädikate manchmal, also hier zum Beispiel das Prädikat Mensch oder das Prädikat Sterblich. Und dann wird hier die Behauptung aufgestellt, dass für alle x eben gilt, wenn x ein Mensch ist, dann ist x auch sterblich. Ja? Und dann hat man hier, und wenn man dann das, wenn so eine Aussage dasteht, die für alle x gilt, und ich betrachte dann ein konkretes x, und in diesem Falle Sokrates, und wenn ich der Meinung bin, dass Sokrates ein Mensch ist, dann folgt mit, und ich diese Aussage hier, und diese Aussage hier gilt, dann folgt daraus notwendigerweise, dass Sokrates auch sterblich ist. So würde man das irgendwie versuchen zu formalisieren. Und das Schließen sieht also so aus, mein Stift ist nicht sonderlich gut kalibriert. Wenn ich eine Aussage habe, hier für alle x gilt die Eigenschaft p, und dann gilt die Aussage p auch für ein konkretes a. Und außerdem eine andere Regel des Schließens, die man hier anwendet, ist, wenn aus a b folgt und außerdem a gilt, dann folgt daraus b. Diese zweite Regel hat einen berühmten Namen. Kennt das jemand? Das ist der Modus Ponens oder so. Naja, egal. Also das ist jedenfalls eine übliche Art und Weise, wie man schließt. Dann gibt es etwas, was uns im Alltag oft ärgert. Das ist bei Politikern öfters anzufinden, vorzuhalten, so Tautologien. Das heißt immer ewige Wahrheiten, die immer wahr sind und damit keine, also bei Politikern dann keinen Inhalt haben, aber die natürlich auch eine gewisse Rolle spielen. Und eine von diesen immer ewigen Wahrheiten, die heißen in der Logik, also ewige Wahrheiten heißen in der Logik eben Tautologien. Und dann gilt zumindest in den Logiken, die wir betrachten, für jede Aussage A, dass entweder A gilt oder nicht A gilt. Okay, das ist uns selbstverständlich, aber sozusagen beiseite gesprochen, die Mathematiker sind erfindungsreich und es gibt tatsächlich auch Logiken, wo nicht das nicht gilt. Da gibt es sozusagen noch ein drittes, nämlich dann, wenn man halt auf irgendeine Weise es nicht genau weiß. Hier ist eine andere Tautologie, das gilt jetzt hier, das bezieht sich jetzt hier auf Zahlen. Und weil unsere Programme nur mit Zahlen rechnen, das ist der einzige Datentyp, werden wir natürlich Aussagen betrachten, die sich auf Zahlen beziehen. Und da gibt es eben Tautologien, die hängen dann eben tatsächlich von der Natur der Zahlen ab oder mit der Natur von Zahlen zusammen. Nämlich für eine ganze Zahl gilt eben zum Beispiel, dass sie entweder kleiner als 0 ist, gleich 0 ist oder größer als 0 ist. Wenn ich das so in Worten sage, ist das offensichtlich. Wenn Sie das so als Formel sehen, müssen Sie sich das erstmal vergegenwärtigen. Aber das sehen Sie hier, dass das in dieser Formel auch nichts anderes dasteht, als dass eben eine Zahl negativ, positiv oder null ist. Ja, aber an dieser Stelle, wenn Sie also, man muss sich was jetzt hier ist auch wieder eine super banale Sache, aber wenn wir mit Zahlen umgehen und wir haben solche Formeln, dann sehen die Formeln immer schrecklich aus und man muss sich ein bisschen konzentrieren und dann möglicherweise laut vorlesen, was das denn eigentlich meint, und dann sieht man hier zum Beispiel, dass das eben immer gilt. Okay, vielleicht noch ein paar was andere Sachen. Eines von dieser Sache mit der Logik ist, dass da viele Gesetze gelten und die sind gelegentlich nützlich, und ein paar davon habe ich Ihnen deshalb hier nochmal aufgeschrieben. Also das hier ist die Sache mit der doppelten Verneinung. Zwei Negationen heben sich auf. Dann, dass wenn A, das A und A und A ist das Gleiche. Es ist auch keine besondere Überraschung, aber manchmal ist das nützlich. Dann dieses Gesetz hier ist ein bekanntes Gesetz. Wie heißt das? Eine de Morganische Regel, und die gibt es auch noch in umgekehrter Richtung. Nicht A und B ist dann nicht A oder nicht B. Hier ist es in dieser einen Form. Dann diese Gesetze hier sind ebenfalls Ihnen war vermutlich allen bekannt, aber ich habe sie nochmal hingeschrieben, da gelten so Distributivgesetze, dass man und oder übereinander distributiv ausrechnen kann. Das ist ein bisschen anders, oder ich finde es irgendwie immer wieder ein bisschen, immer wieder nicht völlig uninteressant, weil das erinnert einen so an Plus und Mal, aber da gilt bei Plus und Mal gilt nur ein Distributivgesetz. Ich kann nur das Mal über das Plus distribuieren, aber nicht das Plus über das Mal. Aber hier ist und oder symmetrisch. Da gilt das Distributivgesetz in beide Richtungen. Das ist eine Eigenschaft von, deswegen haben wir hier auch Boolsche Algebra und nicht irgendeine Zahlen. Und dann gibt es noch eine Sache, die auch, wenn Sie irgendwelche kleinen Beweise hinschreiben, manchmal ganz nützlich ist. Das ist diese hier. Und das heißt, das muss man sich auch ein bisschen wenn man ein klein bisschen diese Formel anstarrt, dann springt einem das auf, dass es so sein muss. Also wenn ich A oder A und B habe, dann ist es dasselbe wie A. Warum ist das so? Naja, A und B ist sozusagen eine stärkere Aussage. Da verlange ich auch noch irgendwas über das B. Also wenn A, damit A und B gilt, muss auf jeden Fall auch A gelten. Und dann, wenn A gilt, dann ist das wahr. Und was Wahres oder was anderes ist wahr. Ja? Bei einem Oder muss nur eines von beiden wahr sein. Das ist dieses hier. Und hier die andere, das ist eine, ja, wenn Sie so wollen, also ein Absorptionsgesetz, dass man einen komplizierteren Teil der Formel plötzlich weglassen kann. Und so ein ähnliches Ding gibt es auch bei dem unten drunter. Wenn ich A und B oder A habe, dann ist es auch dasselbe wie A. Warum? Naja, wieder, wenn A gilt, dann gilt auch A oder B. Ja, das heißt, wenn das linke von der Konjunktion gilt, dann gilt das rechte sowieso auch schon, und dann brauche ich dieses rechte nicht. Deswegen kann ich das weglassen. Okay, das sozusagen nur zur Erinnerung oder eine kleine Sammlung, wenn Sie so wollen, für was Sie, wenn Sie kleine Beweise führen müssen, immer wieder mal gebrauchen können. Und jetzt schauen wir uns unser Anfangsbeispiel nochmal an. Hier haben wir unser kleines GGT-Programm. Und damit wir natürlich irgendwie darüber etwas beweisen können, müssen wir natürlich uns erst nochmal anschauen und die Idee davon verstehen. Ja, was ist die Idee? Ich habe diese zwei Zahlen A und B, die ich einlese und dann in diese Hilfsvariablen x und y hineinkopiere. Und dann habe ich diese Schleife hier, diese tolle Schleife. Und da mache ich das Folgende: Ich ziehe das Kleinere von dem Größeren ab. Und dann, das mache ich, solange die beiden verschieden sind. Und was ist die Idee? Also ich meine, haben Sie ja gefragt, wie kommen wir zu unseren Zusicherungen? Und ich habe gesagt, naja, die kommen daher, ich muss erstmal das Programm verstehen. Was glaube ich denn, was gilt? Und das schreibe ich dann hin und dann beweise ich, dass es tatsächlich gilt. Also was ist die Idee von diesem Algorithmus? Und ab, was ist andernfalls? Dann nehmen wir die, aber warum funktioniert das? Also die Idee ist natürlich, wenn die beiden Zahlen, von denen ich den GGT bestimmen will, wenn die gleich sind, okay, dann ist der GGT einer von diesen Zahlen. Das ist irgendwie einleuchtend, fast einleuchtend. Das andere ist, wenn sie verschieden sind. Aber da ist sozusagen die Beobachtung, dass wenn ich zwei Zahlen habe, dann haben die den gleichen GGT wie eine der beiden Zahlen und die Differenz. Okay, das ist die Idee. Und ich mache dann, deswegen gehe ich von x und y, gehe ich hier über zu einem, da lasse ich das x gleich und das y wird die Differenz. Oder hier, da bleibt das y gleich und x wird die Differenz. Und das ist die eine Idee. Und die zweite Idee ist, was haben wir jetzt gewonnen, indem wir von der einen Zahl die andere abgezogen haben? Wir haben gewonnen, dass die Zahlen, die wir betrachten müssen, kleiner werden. Und dadurch hoffen wir, dass die Schleife nur ein paar Mal durchlaufen wird und dann ist Schluss. Ja? Also diese beiden Ideen stecken in dem Algorithmus drin. Also insbesondere steckt die Idee drin, dass, wenn ich den GGT von x und y haben will, dass es dasselbe ist wie der GGT von x und y minus x. Okay? Und das ist jetzt gewissermaßen die Invariante, eigentlich schon die Invariante, die wir haben wollen. Okay? Da kommen wir gleich noch hin. Jetzt, oder ich kann es Ihnen hier schon sagen, hier, das sind die Eigenschaften, die da dem zugrunde liegen. Die schauen wir uns vielleicht gerade nochmal an. Also das heißt, das ist die Eigenschaft, was ist der größte gemeinsame Teiler? Ein bisschen vorsichtig muss man bei diesem GGT sein, denn, also zumindest wenn man die Mathematiker fragt, haben die eine andere Meinung als die Informatiker, weil für die Mathematiker ist der größte gemeinsame Teiler immer nicht negativ. Die sagen nämlich, das ist die größte Zahl, die beide teilt, oder? Wenn d ist d ist ein Teiler von x. Wenn es irgendeine ganze Zahl z gibt, so dass d mal diese z das x ist, und das ist der Teiler und der dann, wenn ich den größten gemeinsamen Teiler oder GGT haben will, dann ist erstmal schon mal die Frage, was passiert, wenn x und y gleich 0 ist? Weil dann ist es ein bisschen heikel. Jetzt mache ich hier zu viele rote Straffierungen, alles weg damit. Hier, also wenn x und y gleich 0 ist, was ist denn dann der Fall? Dann suchen wir die größte Zahl, so dass diese Zahl multipliziert mit irgendeinem z zum Beispiel 0 gibt. Und dann ist jede Zahl multipliziert mit 0 ist 0. Also wäre der GGT dann unendlich. Ja, wenn x und y 0 sind, dann ist der GGT eigentlich unendlich und aus irgendeinem aberwitzigen Grund haben dann die Mathematiker beschlossen, dass dann aber trotzdem 0 rauskommt. Dass sie den GGT als GGT von 0 und 0, da haben sie 0 definiert. Das ist also ein bisschen komisch. Und ansonsten, wenn nur eine der beiden Zahlen 0 ist, und dann ist der GGT, also von 0 und 17, ist dann halt 17. Weil 17 die größte Zahl ist, die in 17 enthalten ist, und in der 0 ist es sowieso enthalten. Ist natürlich die Frage zum Beispiel, was ist der GGT von negativen Zahlen? Also was ist der GGT von, sagen wir, minus 5 und minus 5? Dann würden wir sagen, okay, ja, vielleicht ist es minus 5 oder was? Nein, es ist nicht minus 5, weil 5 ist ebenfalls ein Teiler, von der beiden enthalten ist, und 5 ist größer als minus 5. Deswegen ist der GGT immer positiv oder 0. Okay, so, das ist das, was wir uns über... Also deswegen steht an diesen Stellen hier, immer der Absolutbetrag von und nicht das x selbst. Das, zumindest wenn wir das als mathematische Funktion auffassen. Dann das, die andere Sache ist das, dass diese beiden Regeln hier unten, die hatten wir vorhin schon, die hatte ich gewissermaßen Ihnen oder hatten wir uns überlegt, sind diejenigen Regeln, die wir benutzen bei oder die benutzt wurden bei dem Schreiben von dem GGT-Programm, nämlich dass ich anstelle von x und y auch eines der beiden Zahlen und die Differenz der beiden Zahlen verwenden kann und dann habe ich den gleichen GGT. Okay? Ich glaube, hier dieses Feedback ist völlig abgestürzt. Das funktioniert leider nicht. Aber andererseits ist es, ich könnte es das nächste Mal nochmal probieren. Vielleicht ist dann auch etwas mehr Chat. Im Moment ist vielleicht auch gar nicht, sind auch noch nicht solche schwierigen Sachen aufgetreten, dass der Paniklevel steigt. Vielleicht noch, so, das war die, der Hintergrund über das GGT-Programm, aber jetzt vielleicht noch einmal ganz, hier habe ich Ihnen diesen Kontrollflussgrafen hingemalt, der das GGT-Programm repräsentiert. Und ich sagte, die Zusicherungen, die wir haben wollen, die schreiben wir an alle Programmpunkte. Und dann ist natürlich die Frage, was sind jetzt die Programmpunkte in diesem Diagramm? Und wenn wir dieses Diagramm haben, dann sind die Programmpunkte eben, ich mache mal da einfach so hier in diesem Beispiel so Stellen hin, ja, hier solche Kanten. Ja. Zwischen zwei Anweisungen, an denen etwas passiert, gibt es irgendwie einen Zustand, über den wir Informationen haben möchten. Also zum Beispiel hier, möglicherweise hier hinter dem Right, dann hier nach der Verzweigung, vor der nächsten Verzweigung, dann an dieser Stelle. Und jetzt im Prinzip hätte man auch noch so diese Stelle und jetzt hier am Start vielleicht noch eine Stelle und dann hier bei diese Rücksprungstelle, wo man aus zwei Richtungen hinkommt, nämlich von vor der Schleife und wenn man aus dem Schleifenrumpf zurückkommt, das ist auch irgendwie eine Stelle, an der wir eine Zusicherung gerne hätten. Wenn Sie so wollen, müssten wir auch noch hier dazwischen irgendwie jeweils eine kleine Stelle einbauen, weil dieses x gleich a gleich 3, das habe ich da nur so hingeschrieben, in einer Multi-Zuweisung, damit ich ein bisschen Platz spare, aber in Wirklichkeit sind es ja zwei Zuweisungen und da gibt es im Prinzip dazwischen auch noch einen Programmpunkt. Ja. Okay, und diesen Programmpunkt, manchmal lässt man noch einzelne Programmpunkte weg. Manchmal lässt man diesen Programmpunkt hier weg. Aber das wären so im Wesentlichen die Programmpunkte, die Stellen, an denen wir eine Zusicherung prinzipiell hinschreiben könnten, und dann, um dann zu gucken, ob die alle zusammenpassen. Okay? So, jetzt ist die Frage, was für Aussagen erscheinen uns sinnvoll? Also zuerst einmal fragen wir uns, was schreiben wir ganz an den Anfang des Programms hin? Was gilt? Na, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist irgendwie. Was gilt ganz bevor das Programm noch losgelaufen ist? Was wissen wir dann über die Programmvariablen? Also wenn es lokale Variablen sind, dann wissen wir nichts. Ja, das heißt, die können irgendeinen Wert haben, die sind nicht initialisiert. Das heißt, da gibt es irgendwie keine besondere Aussage, die wir machen können. Wir können da zum Beispiel true hinschreiben. Ja, das wäre zum Beispiel irgendwie auch so eine Aussage, die immer wahr ist, aber die nicht spezifisch ist. Dann können wir uns überlegen, was schreiben wir hin, nachdem wir einen Wert eingelesen haben und in der Variable a abgelegt haben und danach diesen Wert a in das x hineinkopiert haben. kopiert haben. Was wissen wir dann? Naja, im Prinzip wissen wir nicht, welcher Wert gelesen wurde. Das Einzige, wenn wir den Wert von A in das X reingeschrieben haben, eines wissen wir, dass A und X den gleichen Wert haben. Okay? Das ist eine Information, das ist eine, wenn Sie so wollen, das ist eine Zusicherung, die wir mit assert meinetwegen da hinschreiben könnten, und wir sind einigermaßen gewillt zu glauben, dass das auch stimmt. Ja? Okay, dann, das heißt, wenn wir uns das jetzt hier anschauen, hier am Anfang gilt also gar nichts, und hier danach, da gilt dieses gleich x, und was jetzt die allerwichtigste Stelle ist natürlich jetzt diese Stelle hier. Und wieder, wir könnten jetzt irgendwas hinschreiben, aber wir machen natürlich Educated Guessing. Wir wissen ja, wir kennen unser Programm, wir überlegen, was gilt an der Stelle. Nach einiger Zeit gilt natürlich an der Stelle nicht mehr, dass a gleich x ist. Aber zumindest das erste Mal, wenn wir da hinkommen, gilt, dass a gleich x ist und y gleich b. Und dann im Laufe, dann kommen wir dann dahin immer wieder, wenn wir die Schleife durchlaufen haben. Und von dem x wird was abgezogen, wird das y abgezogen, oder von dem y wird das x abgezogen. Und was bleibt gleich? Der GGT von a und b ist immer gleich dem GGT von x und y. Ja, das ist das, was wir uns vorstellen, was da immer gelten sollte. Und das ist diese Aussage a. Das ist, wenn das gilt, wenn wir das nachweisen können, dann haben wir schon einen großen Schritt in Richtung, dann funktioniert das Programm. Ja? Und dann schreiben wir das dahin. Okay? Und diese Aussage, also ich habe die jetzt einfach mal hier überall hingeschrieben, weil die ist einfach, die soll immer erhalten bleiben durch die ganze Schleife. Das ist natürlich nicht immer so, dass eine Aussage wie hier diese hier, eine solche Eigenschaft über alle Programmpunkte immer erhalten bleibt, aber hier in diesem Fall ist es so, weil wenn ich in die Bedingung reingehe, da bleibt diese Eigenschaft, da wird weder x noch y verändert, da bleibt das immer erhalten, und hier an der Stelle wird dann eben ein x durch eine Differenz ersetzt und hier das y durch eine Differenz ersetzt, aber die Eigenschaft, dass der GGT der gleiche bleibt, ist immer gegeben. Ja? Damit haben wir, also das wäre jetzt mal der Plan, ja, ob das dann nachher funktioniert, das werden wir sehen. Aber das wäre der Plan, dass wir hier überall A's hinschreiben. Okay, und jetzt müssen wir hier hinter der Schleife auch irgendwie sagen, was da gilt. Naja, wenn wir die Schleife verlassen, soll sich der GGT von X und Y natürlich nicht ändern. Wir wissen aber, wenn die Schleife verlassen wird, noch ein bisschen mehr. Wir wissen nämlich, dass dann die Bedingung, diese Bedingung hier nicht mehr erfüllt ist. Wir gehen mal davon aus, dass wenn wir hinter die Schleife kommen, dass dann eben nicht mehr x verschieden von y ist, sondern dass x gleich y ist. Okay? Und das heißt, wenn der GGT von a und b, der ist dann halt nach wie vor der GGT von x und y, aber x ist gleich y. Also könnten wir dann daraus schließen, dass x hoffentlich gleich dem GGT von A und B ist. Ja? Also diese Aussage B ist jetzt, dass zusätzlich zu dieser Eigenschaft A auch noch gilt, dass x gleich y ist. Und wenn wir das auch beweisen können an der Stelle, das ist dann hoffentlich nicht mehr so schwer, dann sind wir im Prinzip, dann haben wir die Korrektheit unseres Algorithmus gezeigt. Okay, das ist jetzt hier das Programm. Und jetzt sehen Sie, jetzt sind hier an allen Programmpunkten, die uns interessieren, steht so eine Zusicherung dran. Und wir müssen jetzt nur noch die Ärmel hochkrempeln und zeigen, dass das alles zusammenpasst. Aber jetzt brauchen wir eben nicht mehr irgendwelche, ich weiß nicht, Induktionen. Sie erinnern sich, vollständige Induktion war das die Königsdisziplin in DS oder so. Brauchen wir hier gar nicht. Wir müssen nur gucken, passen die zusammen. Also zum Beispiel, wenn hier an der Stelle vor dem Write das B gilt, gilt dann nachher auch das B, können wir uns fragen. Oder wenn vor am Anfang True gilt, gilt dann nach dieser Doppelzuweisung danach, dass A gleich X ist. Ja, das sind solche kleinen Schritte, die wir jetzt beweisen müssen. Okay? Und Okay, also das ist unser Ziel jetzt. Wir haben jetzt unser großes Problem der Verifikation des Programms, haben wir, weil wir diese tollen, genialen Zusicherungen haben, jetzt darauf zurückgeführt, lokal zu schauen, dass das, was wir da hingeschrieben haben, dass das passt. Ja, und da brauchen wir jetzt Hilfsmittel. Und da schauen wir uns an, jetzt haben wir so zwei so Zusicherungen und dazwischen haben wir jetzt nicht ein ganzes Programm, sondern da haben wir jetzt gerade mal ein Ding, zum Beispiel eine Zuweisung. Und wann passen dann diese drei Sachen zusammen? Ja? Und das schauen wir jetzt ganz einfach in Isolation an. Und also zum Beispiel diese Zusicherung, da haben wir so eine Zuweisung, x kriegt den Wert von y plus z. Das ist sozusagen eine ganz einfache Zuweisung. Und wir fragen uns, nach der Zuweisung soll x einen Wert größer als 0 haben. Was muss vorher gelten, damit wir sicher sein können, dass das stimmt? Naja, der Wert von x ist ja gerade y plus z. Also schließen wir daraus, dass vor der Zuweisung dann einfach y plus z größer als 0 sein muss. Okay? Was war das? Also damit die linke Seite eine Eigenschaft erfüllt. Machen wir mal auf rot. Damit die linke Seite nachher eine Eigenschaft erfüllt, muss vorher die rechte Seite das erfüllt haben. Das Gleiche. Das ist hier in dem Beispiel so. Und das machen wir zu einem allgemeinen Prinzip. Wir sagen zuerst einmal, jede einzelne Anweisung im Programm, wie eine Zuweisung, wie ein Lesen aus der Eingabe, transformiert eine Nachbedingung in eine Anforderung, die vor der Anweisung erfüllt sein muss, damit nachher das B gilt. Ja, damit nachher x größer als 0 ist, muss vorher y plus z größer als 0 gewesen sein. Okay, und im Falle einer Zuweisung ist diese Anforderung, die wir da stellen müssen, und zwar die Mindestanforderung, die wir stellen müssen, die können wir sogar ganz allgemein hinschreiben, wie die aussieht, damit nachher B gilt für das X, für die linke Seite, muss vorher diese Eigenschaft B gelten, aber jetzt für die rechte Seite. Und das heißt, ich muss einfach in dieser Aussage B das X ersetzen durch den Ausdruck, den die rechte Seite macht. Wir substituieren einfach in dieser Formel die linke Seite durch die rechte Seite. Das ist eine super einfache Transformation. Und dann kriegen wir ganz mechanisch aus der Nachbedingung die beste Vorbedingung, damit die Nachbedingung gilt. Und dieses nennt man auch schwächste, also diese beste, das ist die minimale Anforderung an den Zustand vor einer Anweisung. Das nennt man auch die schwächste Vorbedingung oder im Englischen weakest precondition. Und deswegen ist diese Operation, nennt man dann deshalb auch WP, weakest precondition. Also ganz mechanisch, wenn ich wissen will für so ein Ding, was ist die schwächste Vorbedingung bezüglich dieser Anweisung bezüglich dieses Bs, dann nehme ich diese Formel B her und substituiere die rechte Seite E für das X. Also das ist eine, das wäre also die minimale Anforderung. Natürlich könnte es sein, dass an der Stelle eben nicht nur das Minimale gilt, sondern mehr gilt. Das heißt, in Wirklichkeit brauchen wir, dass die Sache, die wir vor die Anweisung stellen, dass die muss nicht gleich der weakest precondition sein, die kann auch irgendwie ein bisschen stärker sein. Und das zeige ich Ihnen gleich, was das heißt. Also hier schauen wir uns das am Beispiel an. Wir nehmen jetzt mal diese Zuweisung, weil das ist die in unserem Programm drin steht. Und nehmen wir mal an, dass die Nachbedingung wäre jetzt halt dieses x größer als 0. Wie kriegen wir die schwächste Vorbedingung? Habe ich gerade gesagt. Ich nehme einfach so diese rechte Seite und schreibe sie hier substituiere sie in diese Formel rein. Und dann kriege ich als schwächste Vorbedingung dieses hier. X minus Y muss größer als 0. Das muss vor der Zuweisung gelten, damit nachher X größer als 0 ist. Okay. Das ist x größer, wenn x minus y größer als 0 ist. Das ist insbesondere natürlich auch der Fall, wenn x minus y größer als 2 ist. Weil wenn es größer als 2 ist, ist es erst recht größer als 0. Das ist also eine stärkere Aussage, die impliziert die schwächste Vorbedingung. Und es gibt noch stärkere Vorbedingungen, die möglicherweise gelten könnten, wie zum Beispiel, dass x minus y gleich 3 ist. Weil dann ist es natürlich auch größer als 2 und auch größer als 0. Und das wäre dann auch etwas, wenn das vor der Zuweisung gilt, gilt nach der Zuweisung immer noch, dass x größer als 0 ist. Okay? So, und jetzt ist, glaube ich, der Paniklevel schon an der da irgendwo ganz oben, auch wenn ich mit diesem Feedback nicht mehr verbunden bin. Aber deswegen ist ja auch glücklicherweise die Vorlesung jetzt zu Ende. Und mit dieser schwächsten Vorbedingung verabschiede ich Sie ins Wochenende. Vielen Dank.